Worte, nicht Taten. Widmung über dem Haupteingang des Verwaltungsgebäudes Formal A, Petropolis. In der Verfolgung seines Werks darf ein Agent der Heiligen Inquisition ein Amtszeichen vorzeigen, das eine Rosette mit einer roten Sigille sein soll. Sie kann weiterhin mit dem Zeichen des Ordos beschriftet sein, dem er angehört, oder auch mit dem Code des ihn beauftragenden Officio Planetia. Sie ist sein Symbol der Autorität, nüchtern und unzweideutig. Unter gewissen Umständen kann ein Agent der Heiligen Inquisition stattdessen den Ausnahmezustand für sich in Anspruch nehmen und das entsprechende Zeichen tragen. Eine Rosette mit einer blauen Sigille. Diese weist den Träger aus als allein operierend und außerhalb aller Ressourcen oder Unterstützung eines Ordos. Einzelgängerisch, durch extreme Umstände zur Unabhängigkeit gezwungen, handelt er mit außerordentlicher Hingabe und erkennt dabei kein Gesetz und keinen Herrn an, außer dem Gott-Imperator selbst. Aus der Verhaltensetikette der Inquisition. Damals. Kurz nach der Feuertide, Bonners Kap, Wildraum. 402 M41.
Du.
Die Stimme war so außerordentlich tief, dass das einzelne Wort wie ein seismisches Grollen klang. Eine kuriose Stille senkte sich auf den riesigen Freihandelssalon. Leute merkten auf. Manche nahmen ihr Glas und gingen. Sie wussten, was dies zu bedeuten hatte. Die implantierten Augen aller anwesenden Vigilanten wandten sich grün und kalt ebenfalls der Konfrontation zu. Aber sie würden sich nicht einmischen, nur wenn der Kodex von Bonners Kap verletzt wurde.
»Du«,
wiederholte die Stimme. Man musste dem Mann in der Echsenlederjacke zugutehalten, dass er sich nicht umgedreht hatte. Er saß an einem der hohen Tische und wickelte irgendein Geschäft mit zwei Fernhändlern ab. Die Fernhändler warfen beide einen nervösen Blick auf die Gestalt hinter dem Mann in der Echsenlederjacke.
»Ich glaube, ihr seid gemeint«, murmelte einer von ihnen.
»Ich bin hier mit niemandem im Geschäft außer mit euch beiden«, verkündete der Mann in der Echsenlederjacke laut. Er nahm eine der Servietten, auf denen die Fernhändler soeben ihre Kostenschätzungen gekritzelt hatten.
»Also, diese Zahl hier kommt mir recht hoch vor.«
Die Fernhändler schoben ihre Stühle zurück und standen auf.
»Unser Geschäft hat sich erledigt«, erklärte einer von ihnen steif. »Wir wollen nichts zu tun haben mit, was es auch ist.«
Mit einem T-T-T erhob sich auch der Mann in der Echsenlederjacke.
»Setzt euch wieder«, sagte er zu den Fernhändlern. »Bestellt euch noch eine Flasche Amasek bei den Marketendern. Ich erledige das eben, dann können wir fortfahren.«
Er drehte sich um. Langsam hob er den Blick, bis er aufwärts in das Gesicht des Mannes sah, der seine Besprechung unterbrochen hatte. Lucius Warner war seit 15 Dekaden im Kopfgeldgeschäft, und in seinem Gesicht spiegelte sich jede Sekunde dieser brutalen Jahre wider. Sein Kopf rasiert, abgesehen von einem gebleichten Streifen, war eine einzige große Narbe. Lebhafte Schluchten spalteten Lippen und Augenbrauen und bildeten weiße Wülste auf Wangen und Kiefer. Ohren und Nase waren nur noch erodierte Knorpelstumpen. Die Spuren alter Wunden überlagerten einander, Narbengewebe auf Narbengewebe. Die Rüstung, die er trug, war poliert worden, bis sie wie Perlmutt schillerte. Auch ohne ihre Panzerplatten wäre er ein großer, massiger Mann gewesen.
»Ich habe einen Haftbefehl«, erklärte Lucius Warner.
»Das muss dich sehr freuen«, antwortete der Mann in der Echsenlederjacke.
»Für dich?«
»Das glaube ich kaum.« Der Mann in der Echsenlederjacke machte Anstalten, sich wieder abzuwenden.